Hallo ihr Lieben, ich bin heute ein bisschen angespannt, weil ich es jetzt schon zum dritten Mal versuche. Auch etwas unreguliert. Es wird ja dann auch irgendwann stressig, ja? Und bei uns ist daheim sowieso gerade viel Regulationsbedarf. Mann und Kind und ich auch selbst bedürfen enormer Regulation. Und deswegen ist mir das Thema gerade so wichtig. Es brennt mir unter den Nägeln. Andererseits nehmt mir es nicht krumm, wenn ich auch selbst manchmal nicht die Worte finde. Und ich habe es mir jetzt schon alles geskriptet und aufgeschrieben und habe den Podcast auch schon dreimal wiederholt. Aber beim vierten Mal, ja, das nächste Mal breche ich, glaube ich, ab, weil dann merke ich einfach, dass es heute nicht geht. Ich bin heute dann einfach nicht reguliert genug, um das so auf den Punkt zu bringen, wie ich es möchte, sodass es nicht nur für mich, sondern auch für euch irgendwie zielführend ist, ne? Und soll also um die Regulation des Nervensystems heute gehen. Ich glaube, ein Thema, das heutzutage für alle Menschen wichtig ist in dieser Gesellschaft, die ja sehr viel Reize hat, sehr viel Informationen, sehr viel Lautstärke, sehr viel Sinneseindrücke, die verarbeitet werden dürfen. Was nicht nur neurodivergenten Menschen, die damit per se schon eine große Herausforderung haben, sondern auch wirklich vielen neurotypischen Menschen mittlerweile auf die Füße fällt. Und deswegen gibt es da auch immer diese Diskussion, ja, das habe ich doch auch, das kenne ich doch auch. Aber bei der Neurodivergenz ist es einfach nochmal ein sehr viel, sagen wir mal, schwerwiegenderes Symptombild. Es ist generell keine Krankheit, möchte ich betonen, Neurodivergenz, da gibt es verschiedene, ja, sagen wir mal so, Normvarianten. Es gibt verschiedene genetische Varianten. Autismus ist genetisch bedingt, auch ADHS. Und natürlich gibt es da aber auch verschiedene Einflussfaktoren, die darauf einwirken. Aber das ging jetzt zu weit, das hier an der Stelle auszutüfteln und zu besprechen. Im Endeffekt soll es um die Regulation im Hinblick auf neurotypische Menschen, aber besonders natürlich in diesem Podcast, da ich mich mit Neurodivergenz beschäftige, um die speziellen Besonderheiten und Aufklärung dazu, diesen Besonderheiten und Informationen und Wissen, das ich auch mir angeeignet habe, primär eben durch Literatur, durch Studium, durch Ausbildungen und jetzt eben auch viel im Rahmen der Polyvagalakademie, die da viele Kurse gibt. Ja, jetzt ist hier ein bisschen lauter, mein Sohn diskutiert drüben. Vielleicht hört man das gerade, aber ich versuche mich mal zu konzentrieren auf unser Thema Regulation des Nervensystems. Da geht es eben dabei, klar, im Zentrum des Nervensystems. Und da weiß man ja vielleicht der ein oder andere nicht so viel drüber. Ich will jetzt auch nicht stundenlang drüber referieren. Nur kurz, es besteht aus dem zentralen Nervensystem, ZNS abgekürzt. Das ist primär das Gehirn und das Rückenmark. Alles, was da drin, auch an Hirnnerven, die im Hirn sind, ist auch zum zentralen Nervensystem zuordnenbar. Da geht es um die Steuerung von der Bewegung, von Wahrnehmung und Denken und eben die Verarbeitung von Informationen, die im Gehirn auch stattfindet. Und die Koordination letztendlich der Bewegungen. Das sind jetzt mal so die grundlegenden Sachen, ne? Also um es mal auf den Punkt zu bringen. Natürlich gibt es da noch Millionen mehr Sachen zuzusagen, aber an dieser Stelle eher gerade schwierig. Der zweite Bestandteil des Nervensystems ist das periphere Nervensystem, das sogenannte PNS. Ja? Und das umfasst die Nervenstränge. Also Nerven kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so Leitungen. So stelle ich es mir mal vor, wer sich mit elektrischen Leitungen schon mal auseinandergesetzt hat. Jeder kennt es auf jeden Fall. Es ist ja so ein Kupferdraht in der Mitte. Dann sind so ein paar Ummantelungen, Schutzschichten drumherum, die das Ganze, die Leitfähigkeit nach außen verhindern sollen, aber nach innen natürlich soll quasi die elektrische Reiz, die Elektromagnetik, also das, die Elektrizität soll geleitet werden durch den Kupferdraht innen und außen soll halt einfach nichts verloren gehen oder nicht an die Umgebung abgegeben werden, so eine Art Isolation. Und genauso ist es bei den Nerven, die leiten durch diese Leitung eben Informationen weiter, ja. Und Informationen im peripheren Nervensystem, da sind die alle Nerven an Organe angeschlossen, ja, oder an alle essentiellen Funktionseinheiten des Körpers, sagen wir mal so, auch an die Blase, an alles, was man so kennt, ne, was so im Körper rumdingelt. Und auch sowas wie das Zwerchfell oder das haben irgendwo alle einen Zugang zu irgendwelchen Nervenenden, die dann letztendlich über ihre lange Leitung bis ins Gehirn die Signale, die in diesen Organen gesendet werden aufgrund von chemischen Bodenstoffen oder Elektrizität. Also es gibt ja im Gehirn auch diese ganze Wahrnehmung und die Übertragung von Informationen durch so elektrische Impulse eben oder durch chemische Sachen bei den Bodenstoffen. Ja, gibt es verschiedene Formen der Weiterleitung. Und das wird dann auf jeden Fall von den Organen, alles, was die so wahrnehmen, was gab es heute zu essen, ja, wie geht's der Leber damit, die muss das ganze Fett verarbeiten und vielleicht sind noch irgendwelche Pestizide oder irgendwas drin, keine Ahnung, möchte es nicht zu dramatisch machen, aber die verarbeiten diese ganzen Nährstoffe der Körper und auch die Informationen und melden zurück dann, zum Beispiel auch die Blase meldet ja eigentlich auch, wann die Entleerung ansteht, ja, und dann kommen die Kontraktion der Muskeln, also es meldet quasi die Blase, ich bin voll ans Gehirn und das Gehirn löst dann quasi die Bewegung, also die Muskelkontraktion aus, sodass der Blasenmuskel sich dann auch öffnen kann und so funktioniert die Kommunikation von den Organen über die Nerven hoch ins Gehirn, die Informationsweiterleitung, aber eben auch viel von dem Hirn gesteuert eben zu den Organen. Und ich glaube, das Verhältnis ist so 80-20. Legt mich jetzt nicht fest, da bin ich jetzt gerade nicht ganz schrittfest, aber ich glaube, entweder war es das Gehirn tut zu 80% top-down quasi an die Organe Informationen senden und zu 20% senden die Organe Informationen ans Hirn. Aber das muss ich nochmal nachgucken. Also das würde ich dann nochmal in den Podcast reinschreiben, ob das jetzt so richtig ist oder ob ich das jetzt falsch kommuniziert habe. Schaut aber auch gerne nochmal in Google nach, falls ich es vergesse. Das kann heute schon durchaus passieren. Ich habe da heute auch nicht so wirklich die Zeit für. Aber vom Prinzip her stimmt es. Da soll es jetzt auch nicht dran scheitern. Also, das periphere Nervensystem, das ist eben auch interessant, ist dann gegliedert in das autonome Nervensystem und das somatische Nervensystem. Genau, das somatische, ja, steuert also die Bewegungen der Skelettmuskulatur, genau, die Muskeln im Endeffekt. Und das autonome, das ist also mehr das Unbewusste, das steuert alle unbewussten Vorgänge. So, und da sind wir jetzt genau da, wo wir hinwollen, in puncto Regulation und auch in puncto Psyche und auch in puncto Neurodivergenz und Autismus. Ja, das ganze Energiemanagement und Stressmanagement, das damit verbunden ist, auch mit der Neurodivergenz, das findet eben durchs autonome Nervensystem seine Steuerung. Also Vorgänge sind zum Beispiel auch Herzschlag, wird ganz unbewusst gesteuert. Wenn wir uns darüber Gedanken machen müssten, wären wir verloren. Ja? Die Atmung, das wäre viel zu viel Info verarbeiten und die Verdauung auch sowas in der Art. Und das autonome Nervensystem hat wiederum auch nochmal zwei Untereinheiten. Mein Gott, alles unterteilt sich eben in das sympathische Nervensystem und das parasympathische. Ja? Und auf beide, weil sie autonom sind, können wir eigentlich nicht willentlich groß drauf einwirken. Höchstens eben indirekt. Also direkt können wir nicht drauf einwirken. Also ich kann jetzt nicht sagen, Blutdruck, geh runter oder Puls, geh runter. Ja, im Falle der Aktivierung des autonomen Nervensystems, da wird dann der Sympathikus aktiviert. Keine Ahnung, ich muss schnell flüchten, da ist eine Gefahr. Sympathikus wird aktiviert, mein Puls schellt hoch, Blutfluss wird angeregt, das Gehirn gibt dann quasi die Muskelkontraktion noch frei, meine Beine können sich bewegen, die Muskeln funktionieren und können losrennen. Ja, so funktioniert das Ganze in etwa, jetzt mal überspitzt ausgedrückt. Das ist das sympathische Nervensystem, das aktiviert den Körper eben bei Stress oder Gefahr. Und das parasympathische ist einfach dieses ausgleichende, ruhefördernde, erholungsfördernde, entspannungsfördernde, ja, der Parasympathikus. In der Polyvagaltheorie gibt es jetzt noch die besondere Besonderheit, dass dieser Zweig, also sind immer so Äste, wenn man sieht, ist alles wie so ein Baum, so ein Nervensystem aufgebaut mit lauter so Zweigen, die dann so abzweigen. Und das parasympathische Nervensystem hat man immer gedacht, ist ein Zweig. Also ein Zweig ist der Sympathikus bei dem autonomen Nervensystem und einer ist der Parasympathikus, dachte man lange Zeit. Dann hat sich aber auch gezeigt, dass es beim Parasympathikus zwei Zweige gibt, also den ventralen und den dorsalen Zweig. Und der ventrale ist genau der, der eher so diese Ruhe, ja, Ruhe- und Erholungszweig, ne? Und das zeigt sich dann von der Bewegung her, von der Motorik eher im gelassen, entspannt. Die Muskeln sind entspannt, die Atmung geht langsamer, der Stresspegel fährt runter, die Gedanken werden ruhiger, die Emotionen sind so unter Kontrolle. Das ist das, was man damit so verbindet, ne? Was dann passiert beim Parasympathikus, beim ventralen Zweig und bei dem dorsalen Zweig. Genau das Gegenteil. Und um den soll es eben gehen, gerade im Bereich der Neurodivergenz. Da geht es eben darum, dass dieser dorsale Zweig eben auch eine gewisse Form der Ruhe bringt, aber er bringt eine Erstarrung. Ja? Eine Erstarrung, die auch autonom, unbewusst abläuft, die durch Angst, ja, auch das Gehirn, da ist wieder die Amygdala mit dran, die sehr überempfindlich ist und hochaktiv. Und eben mit dieser anderen Gehirnphysiologie der Neurodivergenz, da zu viel Reize, das kommt dann irgendwann sofort Angst, da wird die Amygdala sofort aktiv und sehr viel aktiver als bei einem neurotypischen Menschen und meldet dann eben sofort vom Gehirn die Amygdala, das ist dieser Mandelkern, das ist so ein Angstzentrum im Gehirn, so ein bisschen in der Mitte verortet und da melden die quasi über den Hirnstamm hinten, die Nerven runter, bis runter eben dann einfach Gefahr und gibt den Reiz einfach, ja, einfach dorsaler, das dorsale Vagus wird da aktiv, erstarrt der Körper. Oder also man muss nicht unbedingt nur körperlich erstarren, das ist dabei eben wichtig. Es kann man auch geistig und psychisch erstarren. Es gibt da beim Trauma kennt man das auch verschiedene Formen, entweder so eine Dissoziationform, das heißt, man ist gar nicht man selbst und man ist gar nicht bei sich selbst und sieht sich vielleicht auch irgendwie gefühlt außerkörperliches Erlebnis, kann da irgendwie gar keinen Einfluss mehr auf sein Sein aktiv nehmen, nicht mehr reden, nicht mehr denken, sich nicht mehr bewegen, sowas in der Art. Das ist halt so das Krasseste, was es gibt und was es auch so im Bereich, also Trauma und Neurodiversität, das hängt ja immer sehr stark zusammen. Ne? Das ist eine große Überschneidung, ist da auch immer eine gewisse Differentialdiagnostik erforderlich. Eins bedingt das andere, aber Fakt ist immer noch, dass bei Neurodivergenz eine gewisse Genetik auch vorhanden sein muss. Ja? Und dass man einfach ja, gewisse Reize weniger steuern kann, weniger ausblenden kann und dadurch die Amygdala, die Angstzentren immer sehr reaktiv sind und dadurch viel leichter dieser dorsale Zweig des Parasympathikus aktiviert werden kann. Und wir sind Menschen. Ja? Wie erfolgt denn überhaupt so eine Regulation? Was brauchen wir überhaupt, um ausgeglichen zu sein, um miteinander zu sein? Ja, wir sind ja soziale Wesen per se. Ja, so wurden wir geboren, so sind wir ausgelegt. Und im Endeffekt haben wir dieses soziale System in jeder Zelle unseres Körpers verankert. Und es basiert aber, dieses soziale System, das ist die Grundannahme überhaupt für ein funktionierendes Nervensystem, für einen funktionierenden sozialen Austausch, für ein Miteinander, auf dem die Menschheit irgendwo passiert. Das ist eine grundlegende Sicherheit. Ne? Sicherheit. Und Sicherheit, das wissen wir heute schon gar nicht mehr, ja, wie denn jetzt sicher? Also ich werde nicht vom Auto überfahren, also muss ich doch sicher sein. Ne? Wir haben total verlernt, was unser Nervensystem weiß. Dieses Wissen ist gar nicht mehr da, dass unser Nervensystem wirklich Kommunikation oder Miteinander nur als sicher empfindet, wenn da gewisse Grundlagen vorhanden sind. Und das nennt man eine Beziehungsaufbau oder eine Verbindung zwischen zwei Menschen. Also nicht jede Form der Kommunikation und des Miteinanders ist sicher. Heutzutage umso weniger, weil die Menschen einfach sehr reizüberflutet sind, dadurch sehr gestresst. Auch die Wertigkeit hat sich enorm verändert. Es hat einfach keiner mehr die kognitiven Ressourcen zurzeit, ja, sich damit groß auseinanderzusetzen. Deswegen ist Kommunikation, vor allen Dingen verbal, sehr unsicher geworden. Für die vielen Menschen, die wollen sich gar nicht mehr mit jemand auseinandersetzen und manche können es auch gar nicht, weil dann einfach gleich sehr viel Diskriminierung, sehr viel, ja, sehr viel Feedback und sehr viel Bewertung, um die man nicht gebeten hat, die man nicht gefragt hat, entgegenkommt. Ne? Und unsere Kommunikation ist sehr, sehr schlecht geworden, sehr unbewusst und nicht mehr das, was sie eigentlich früher per se mal war. Und jetzt mal so ein bisschen eine Orientierungshilfe zu geben. Was ist denn für das Nervensystem sicher und was bedeutet in dem System auch, sich zu regulieren, ja, im Miteinander? Weil so regulieren wir Menschen uns nun mal, ja. Das ist es, so ist das System per se gedacht, dass wir also quasi uns ausreichend Raum geben, ja. Keiner rückt dem anderen so sehr auf den Pelz. man sieht einander. Ohne die Klamotten, die Marke, ohne die Hautfarbe, ohne das Geschlecht, ohne, ja, was weiß ich. Wir haben so viele Kriterien, die wir dann bewerten gleich. Aber einander sehen bedeutet einfach nur mal den Gegenüber wahrnehmen und wirklich dabei aktiv wahrnehmen, nicht auf sein Handy schauen. Also, sich ausreichend Raum geben im Kontakt, einander sehen, einander real zuhören und Offenheit füreinander entstehen lassen, ja? Und das bedeutet, ich bewerte nicht gleich alles, was ich da sehe und was da auch mir entgegenkommt, ne? Und ich spreche auch ganz gern mit ruhiger Stimme. Das wäre so die Grundannahme. Also, was bedeutet Sicherheit im Miteinander? In der Kommunikation, in der Verbindung, die man grundlegend aufbauen muss. Denn wenn man das nicht aufgebaut kriegt, dann entsteht Spannung, dann entsteht früher oder später Angst im System. Das ist die Grundlage des Nervensystems. Daran können wir nichts ändern, so sehr wir das auch nicht sehen wollen und so sehr wir auch keine Zeit dafür haben, für diese Form von Beziehungsaufbau und Verbindung. Wenn wir das nicht tun werden, wenn wir das weiterhin als Menschheit ignorieren werden, gerade im Umgang mit Kindern, in der Pädagogik, das müssen wir uns echt die Zeit nehmen, um einander wieder zu sehen, einander zuzuhören und eine Offenheit füreinander zu haben. Das sind die drei Punkte. Sehen, zuhören, offen füreinander sein, ja? Und die Sprache ist dann erstmal zweitrangig. Gerade im neurodivergenten Bereich auch je unregulierter, sagt man gern dysreguliert, also je mehr Stress und je mehr das Nervensystem überlastet ist, man also gar nicht mehr willentlich auf soziale Prozesse einwirken kann und das kann man dann nicht mehr, dann übernimmt das autonome Nervensystem. Je mehr man davon wegkommt, von dieser Sicherheit und je mehr in der Angst ist, dann ist es Sprache auch gar nicht mehr wichtig. Dann ist Sprache sogar noch angsterfüllender. Das wird dann noch schlimmer. Also deswegen autistische Menschen, wenn die gerade irgendwie dysreguliert, gestresst sind, lieber weniger bis gar nicht sprechen. Vor allen Dingen, wenn irgendein Fehlverhalten in Anführungszeichen oder ein ja herausforderndes Verhalten gerade irgendwie entstanden ist, vor allen Dingen nicht in der Situation, und das ist die Regulierungsmaßnahme für das Nervensystem bei Neurodivergenz und besonders bei Autismus per se, mitlaufen, da sein, ohne zu sprechen. da sein, ohne zu sprechen. Keine Verbalität, keine Lösungsvorschläge, keine Tipps, keine Verhaltenskorrektur. Nicht jetzt, nicht in der Situation der Dysregulation. Das bringt den Meltdown, den Shutdown, dann bricht das Nervensystem zusammen, das Kind wahrscheinlich auch. Der Erwachsene, den man es vielleicht auch gar nicht ansieht, weil er sehr gut maskiert, auch, aber eher innerlich. Das sieht man nicht immer. Ne? Bei Kindern, die sind noch sehr, ja, die haben noch keine Maskierung, die haben noch keine Tools, die sind noch sehr authentisch, natürlich. Und die zeigen das Verhalten, das sie empfinden dann auch. Und das ist auch das Gute, wenn sie sich quasi sicher genug fühlen, es zu zeigen, ja, so muss man das sehen. Denn wenn sie es nicht zeigen und zu sehr maskieren, dann sind sie noch viel zu sehr in der Angst und der Erstarrung und können sich da auch gar nicht selbst helfen in der Situation. Regulativ wäre eben fast noch bei Autismus. Man lässt es dann raus, man schreit, man haut. Natürlich muss man da aufpassen, dass man niemand wehtut in der Situation. Ist es natürlich schwierig für alle Beteiligten, aber insofern für das Kind normal, weil es sich versucht zu regulieren auf eine natürliche Art. Natürlich soll Selbstregulation per se nicht selbstverletzend oder fremdverletzend sein. Da darf man aber erstmal hinkommen. Und gerade Kinder brauchen da Unterstützung, sei es auf jeden Fall das ganze System, nicht nur einer. Es braucht die Eltern, es braucht die Lehrkräfte, die Pädagogen, es braucht Therapeuten oder es braucht Freunde, alles was so im Umfeld, ein verständnisvolles Umfeld. Auf jeden Fall braucht es keine Stigmatisierung, die das System noch mehr belastet. Manchmal braucht es auch oft Medikamente, das ist ganz normal, das gehört einfach dazu. Das liegt einfach an dieser reizüberfüllten Umwelt, da kann man einfach nichts dran ändern. Also muss man auf andere Mittel zurückgreifen. Das ist nicht immer so einfach, das macht sich auch keiner leicht, vor allen Dingen kein Elternteil, darauf zurückzugreifen. Und auch die Psychiater sind da mittlerweile schon von weggekommen, sich das irgendwie leicht zu machen. Das muss einfach manchmal sein, um überhaupt ein Überleben sicherstellen zu können. Und ein Leben, das lebenswert ist. Und das hört sich krass an, aber das ist auch krass. Weil es einfach, ja, diese Umgebung ist einfach nicht dafür gemacht, für diese Art von Sein. Und es ist oft schwer, ihr zu entfliehen, ne? Und Regulation kann deswegen alles sein. Also Fremdregulation brauchen Kinder natürlich am allermeisten. Und wie gesagt, es ist Begleitung, es ist Dasein, es ist wenig verbale Kommunikation, es ist die Dinge nicht unbedingt sofort lösen und klären zu können, das eher in einer ruhigen Minute irgendwann anbringen zu können, die Kinder einfach mit einer ruhigen Art und einer ruhigen Stimme und ja, körperliche Nähe nur auf Anfrage und Bedarf zu begleiten. Ja, es braucht da sehr viel eigene Regulation, um eben auch Kinder regulieren zu können. Und das ist so ein bisschen die Krux, weil wer von uns ist schon noch reguliert? Und das ist auch die größte Herausforderung und die größte Energieaufwand und das, ja, aber auch gleichzeitig der größte Gewinnbringer, wenn man in seine Regulation investiert, wenn man das Wissen darüber hat, über das Nervensystem, wie es funktioniert, wie man sich da helfen kann, selbst zu regulieren. Und ich bin ja ein Fan von Stimming. Also Stimming ist dieses self-regulated behavior, also selbstregulierende Verhalten, das man selbst machen kann, um sein Nervensystem zu entspannen, runterzufahren, ja, wieder mehr in diesen ventralen, diesen Erholungsbereich des Parasympathikus zu kommen, in diesen Ruhebereich, der Puls geht runter, ich fühle mich besser, meine Gedanken werden ruhiger, die Panik und die Angst gehen runter. Die Atmung ist immer gut, also es gibt die verschiedensten Atemtechniken mittlerweile. Ich liebe die 4-7-8-Atmung auf 4 einatmen, 7 halten, 8 ausatmen. Aber prinzipiell, da stressen sich die Leute viel zu wenig. Man kann es viel einfacher machen, wenn keiner Bock hat auf Zählen und es stresst sowieso per se. Einfach bewusst einatmen, durch die Nase am besten, weil der ist am besten mit dem Parasympathikus noch verbunden. Die Nase einen direkten Zugang eben ins Gehirn und deswegen da einatmen und ausatmen sagt man am besten über den Mund. Aber auch da kann man es machen, wie man es will. Hauptsache man kriegt ein bisschen Entspannung ins System. Ich sage mal, Regeln sind gut zu wissen, ja, wie man es am besten machen sollte. Aber je nach eigenem Stressniveau ist es viel wichtiger, und da sind wir wieder bei der Regulation, viel wichtiger darauf zu achten, was dir dabei gut tut. Okay, ich atme. Also schaue ich einfach für mich, wie ich Lust habe einzuatmen und bis wie viel ich einatmen will. Wichtig wäre nur, um die Entspannung hinzukriegen, dass die Einatmung kürzer ist als die Ausatmung. Also per se, die Ausatmung darf einfach länger sein. Was mir dabei immer noch hilft, sind einfach noch ein oder ja, irgendwie so ein Ablassen, die Luft bewusst laut ausfließen lassen oder einen Ton dazu machen. Tonen, das sind so Sachen, die unmittelbar sofort entlasten. Ja. Stehen bleiben, atmen, in den Himmel schauen, die Weite des Himmels wahrnehmen. Das sind so äußere Regulationsfaktoren, Tools, die man lernen kann. Aber als Kind hat man diese Tools per se in der Regel noch nicht. Ich meine, klar, jeder bringt zu seinem Kind mittlerweile so gut es geht bei. Aber sind wir mal ehrlich, je unregulierter so ein Nervensystem ist, genetisch bedingt, ja, wenn man jetzt eben ein Kind mit Autismus hat, dann ist es einfach schwer, manches situativ anzubringen, weil es nie der richtige Zeitpunkt ist, weil das Nervensystem mit Autismus grundlegend nie vollkommen reguliert sein wird. Es wird auch nicht ansatzweise reguliert sein. Es ist ein permanentes Schwanken. Gibt es auch, wenn man über das Nervensystem, Polyvagaltheorie, das ist so eine Leiter, die man dann irgendwie dauernd hin und her schwankt oder hoch und runter geht zwischen ja ansatzweise reguliert, gar nicht reguliert. Aber also beim Neurodivergenz würde ich sagen, dass man nie komplett sie kann schon gar nicht mal aussprechen, weil ich halt auch absolut nicht reguliert bin. Deswegen versuche ich mir halt alles zu skripten und vorzubereiten, damit ich euch das möglichst gut nahe bringen kann, weil es schon ein sehr wichtiges Thema ist. Wie gesagt, die Polyvagaltheorie, die hat dann ein Grundlagenseminar, die Akademie meine ich online, und es gibt auch ein Seminar extra für Autisten. Das finde ich sehr, sehr wertvoll und da gibt es auch sehr viel Tipps, wie man regulieren kann, weil die meisten Menschen, wie gesagt, mit dem Begriff per se erstmal gar nichts anfangen können, auch wenig über das Nervensystem wissen, muss man sich heutzutage auch erst alles anlernen. Aber ich habe euch jetzt einige Tipps und einige Sachen mitgegeben, worauf es ankommt. Ich habe gerade noch mal die Slides von denen da. Ich möchte auch nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber ja, Koregulation ist halt immer ein wichtiger Punkt. Und in der Koregulation sind natürlich auch Tiere ein ganz großer Punkt. Also nicht nur Menschen. Ich hatte ja vorher gesagt, das soziale System, die nennen das SIS, das soziale Interaktionssystem, so heißt es in der Polyvagaltheorie. Das kann halt nur quasi funktionieren, wenn man eben reguliert ist, so einigermaßen. Also wie gesagt, es gibt da kein 100 und kein 0. Es gibt immer so eine Schwankungsbreite. Das Nervensystem ist nie bei niemand, also nicht nur beim Neurodivergenten, sondern überhaupt auch nicht beim Neurotypischen, ständig per se in demselben Zustand. Es schwankt immer, es ist immer ein schwingendes System. Und Tiere bringen einen da auch gut in eine erholsame Spannung und Schwingung, nicht nur Menschen, weil Tiere halt einfach diese verbale Sprache nicht haben, die halt zu sehr viel Wertung, zu sehr viel Diskriminierung und zu sehr viel Irritation und Unstimmigkeiten und dementsprechend zu mehr Angst. Und dementsprechend, wenn die Amygdala das an die Nerven weiterleitet, leichter, gerade für neurodivergente Menschen, zu einem den Überlebensmodus sehr viel leichter aktiviert. Der dann natürlich ist Fight, Flight, Freeze, Fawn. Das sind so Fight, ist ja der Kampfmodus. Man geht in die Aggression, da kann man auch nichts mehr großwillentlich steuern. Ja, per se, also schon irgendwie eingrenzbar, aber nicht zu 100%, würde ich mal sagen. Flight ist der Fluchtmodus, man entzieht sich der Situation. Dann haben wir eben Freeze, der Erstarrungsmodus, und der Fawn-Modus ist noch relativ neu, ist dann eben auch dieses Weglächeln, Rehkitzverhalten, ich guck mal nett und bring ein paar nette Worte oder versuche einfach möglichst nett und unsichtbar zu sein. Das ist immer einer meiner Lieblings-Coping-Strategien. Was heißt Lieblings? Wie gesagt, Überlebensmodus sagt per se der Name schon. Das sind keine Strategien, die man bewusst wählt, die einem aber helfen zu überleben. Und somit darf das Umdenken, hat er zum Glück mittlerweile auch in der Psychologie, in der Therapie ein bisschen stattgefunden, dass man die nicht mehr so dämonisiert oder zu schlecht redet, wie es noch zu meiner Zeit war. Das ist halt so, Perfektionismus ist Kacke, von dem muss man wegkommen, den muss man loslassen. Ja, also es sind schon alles Strategien, die einem dienen, die man auch nicht per se von sich abspalten sollte. Das macht es nicht besser, die man eher lernen darf zu akzeptieren und auch als hilfreich anzuerkennen. Und ich sage denen auch manchmal Danke, obwohl ich weiß, mich nervt es eigentlich gerade wieder, dass man das da irgendwie zwischengefunkt hat. Aber sie haben uns ihr Leben gesichert und sie werden es auch wahrscheinlich weiterhin tun. Man darf nur eben auch gucken, dass man sich weiterentwickelt. Und das, glaube ich, ist aber dieser Lifelong Learning Prozess und dieser lebenslange Wachstumsprozess, der ist bei jedem Menschen ja vorhanden. Und wir sind nie fertig, bevor wir irgendwie von dieser Welt gehen. Das ist so meine Meinung und, glaube ich, kann man auch so sehen. Muss man aber nicht. Gibt es verschiedenste Meinungen. Die sind auch akzeptabel. Aber ja, das Nervensystem lernt immer dazu und man selbst als Mensch lernt ja auch immer dazu. Insofern darf man da einfach noch sehr entwickeln, um immer wieder schneller von der, also geht es jetzt nicht um schneller, höher, weiter, aber es geht so um entspannter, langsamer, sagen wir mal selbstwirksamer, gesünder so ein bisschen von der Dysregulation wieder in die Regulation reinzukommen. Das ist ein Lernprozess. Und da geht es, nein, möchte ich zurücknehmen, nicht um Schnelligkeit, es geht um das eigene Tempo, das gesund für einen ist, zu finden, um diese Schwingung immer einfach wenig belastender hinzukriegen. Ja, diese Schwingung vom total überreizt sein zum wieder reguliert sein, wieder mehr in der eigenen Mitte ankommen, wieder ruhiger werden, wieder entspannter werden. Dieses Hin- und Herschwingen zwischen den zwei Zuständen, das darf sich ein bisschen ausgleichen, angleichen durch Lernen von Methoden, durch Wissen, durch Verstehen, aber hauptsächlich finde ich für mich durch Verstehen. Und da sind wir auch wieder bei den Grundzügen überhaupt, warum diese ganze Nervenlast heutzutage eben meiner Meinung nach so enorm ist, weil eben die Beziehungsaufbau und das soziale Miteinander, von dem man damals noch so viel Energie und Kraft gezogen hat, heute nicht mehr so erfüllend ist, weil es einfach nicht mehr darum geht, hat keiner die Zeit und die Kraft mehr, einfach nur zu sein miteinander. Ja, es ist mehr so ein Schlagabtausch von Informationen, von Tipps, von Tricks, von hast du noch nicht gesehen, weißt du es noch nicht, von Wissen, dass man sich um die Ohren haut, nehme ich mich auch nicht aus. Aber da einfach wieder da zu wissen, dass das für unser Nervensystem eben angsterfüllend ist und uns überlastet und überreizt, unser Hirn und unser Nervensystem, und dadurch die ganze Angst in unserem System kommt, ja, und wir dahin einfach wieder zurückkehren können, einfach in Anführungszeichen, wenn wir lernen, uns eben durch zusätzliche Mechanismen von außen zu regulieren, sei es Meditation, sei es Spaziergänge, sei es mit, ja, was auch immer uns Spaß macht, und darauf kommt es an, was uns gut tut und Spaß bringt, einzusetzen. Egal was es ist, ob es von den anderen bewertet wird, auch Belohnungssysteme zu nutzen. Ja, ich weiß, Spaß, und man muss da immer ein bisschen noch auf die Gesundheit schauen. Dopamin wird leider auch im Suchtbereich ausgeschüttet, also auch Alkohol, Zucker, Kaffeegenuss, die fördern sehr viel den Ausgleich und die Regulation. Das zu nutzen bis zum gewissen Grad, das darf man auch lernen. Und das ist nicht leicht. Und da bedarf es oftmals Hilfe. Und die würde ich euch bitten, gerade im Bereich der Neurodivergenz kann man das nicht selber steuern. Da kommt es halt häufig zu Süchten, die einem dann natürlich noch zusätzlich das Leben schwer machen. Dass man da einfach genau hinschaut, bis wohin tut mir so eine Selbstregulation auch gut. Weil, wie gesagt, es gibt auch nicht nur die klassisch gesunden Mechanismen, aber es sollte halt nicht langfristig, zumindest nicht in selbstgefährdendes oder fremdgefährdende Verhalten übergehen, so eine Selbstregulation. Ja, die sollte in erster Linie einen schon erstmal stabilisieren. Ja, deswegen trinke ich auch viel Kaffee, finde ich auch nicht gut, aber geht nicht anders. Zucker kommt auch immer wieder als Nervennahrung gern rein. Alkohol war zum Glück noch nie mein Ding und Drogen habe ich auch noch nie probiert. Da hatte ich immer zu viel Schiss vor. Das ist da eher positiv bei mir zu bewerten. Aber auch da darf ich schauen, meine Ernährung zum Beispiel, mein Bewegungsverhalten, ja. Wo bin ich da in der Regulation und was tut mir auch wirklich gesund gut? Ja, das auch abgrenzen zu lernen voneinander. Weil Regulation per se halt nicht immer nur die besten Sachen sind. Und Regulation, wie gesagt, hat viel mit dem Gehirn und auch mit den chemischen Regulierungen zu tun. Und das sind die Bodenstoffe. Das ist eben das Gleichgewicht auch so von Serotonin, von Noradrenalin, von Dopamin. Und Dopamin funktioniert gut in unserem Belohnungssystem. Ja, das entspannt uns gern. Wenn wir jetzt beispielsweise mehr essen oder weniger essen, ist es entspannt. Wenn wir jetzt viel Medien konsumieren oder auch wenig Medien konsumieren, wo die meisten sind, da meistens eher auf der Vielmedienkonsumschiene. Alles bis zum gewissen Grad. Sag niemals nie. Das Leben in Extremen ist für neurotypische als auch speziell für neurodivergente Menschen da einfach nicht gesund. Ja? Was verbieten und was gar nicht machen, würde ich nicht machen. Ich würde jede wohltuende dopaminhaltigen Prozess nutzen, bis zu dem Punkt, wo er dann wieder nicht gut wird. Und bei Medien können wir jetzt lang drüber diskutieren. Es gibt aber für mich durch Beobachtungen einen Punkt, wo ich merke, sie entspannen mich, sie helfen mir rauszukommen. Und dann kommt aber wieder der Punkt, wo ich sage, sie überlasten mich, sie stressen mich. Und den Punkt, sich für sich zu finden und auch für seine Lieben zu finden, wenn man Kinder hat, das ist die Herausforderung. Aber mit Verbieten, dann nimmst du dir die Möglichkeit der Selbstwirksamkeit der Regulation. Denn Regulation ist selbstwirksam. Ja? Und gerade bei Kindern, die noch nicht so viel Strategien gelernt haben, die noch nicht die bewusste Atmung können, keine Meditation, kein Yoga, was weiß ich, ja, die nutzen diese ganz normalen, authentisch natürlichen Selbstregulationsmechanismen ganz besonders. Und deswegen lasst sie. Das ist gut, wenn es die reguliert. Die wollen sich bewegen, die wollen ihre Gliedmassen schütteln. Das sieht nicht immer nett aus und es ist gesellschaftlich vielleicht nicht akzeptiert, aber es hilft den Kindern. Es ist ein wunderbar hilfreicher Prozess, sich selbst zu helfen. Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen. Also reagiert nicht mit Unverständnis, mit Diskriminierung, wenn ihr Angehörige seid, aber auch im Sozialsystem, im pädagogischen System, kann ich nur allen Lehrern, allen Pädagogen, allen Eltern raten, im Umgang mit Kindern tolerant zu sein, offen zu sein, es wahrzunehmen, aber mehr so, ah ja, spannend, vielleicht mal nachzufragen, entspannt dich das? Ja, super, hast eine eigene Strategie gefunden, nicht zu entspannen, genial. das eher so wertschätzen und stolz einzubinden. Und das ist das Problem, das wir auch mit dem Schulsystem haben. Da müssen die Kinder still sitzen und die haben aber per se schon Stress, weil sie gezwungen sind, vielleicht neben einem Menschen, der ihnen nicht so taugt, zu sitzen, weil der Lehrer nicht den richtigen Ton hat, weil sie auf manches sie einfach ängstigt und verschreckt, weil es einfach auch dieser Beziehungsaufbau zu den Pädagogen nicht mehr da ist. Da hat keiner mehr Zeit für. Es guckt sich keiner mehr ein Kind an. Es wird nicht mehr gesehen, ihm wird nicht mehr zugehört. Und man kennt sich einfach gar nicht mehr. Das ist das Problem, was so viel Dysregulation in der Schule bei unseren Kindern verursacht und dann so viel Angst. Und das ist gerade für Kinder mit einer genetischen Disposition, mit einer Zusatzbelastung, sei es ADHS, sei es Autismus, schwer bis gar nicht auszuhalten. Und es kann sie schwer krank machen. Und ich kenne nicht wenige, die deswegen Suizidgedanken haben und nicht mehr am Leben teilhaben können. Das müssen wir endlich ernst nehmen, wenn wir Teilhabe für alle Menschen wollen. Es geht nicht, dass wir das abwiegeln und sagen, ach, das ist doch nichts. Es ist eine Behinderung, Leute. Es ist eine Einschränkung des Nervensystems und des Gesamtsystems. Es ist eine sehr tiefe Wahrnehmung, ein anderes Betriebssystem. Das kannst du nicht einfach so wegwischen. Das geht nicht. Ja, das darf auch nicht sein. Da dürfen wir rauskommen, wenn wir auch wieder mehr unsere Konflikte in der Welt beseitigen können, dass wir einander versuchen zu verstehen und mehr miteinander zu interagieren. Ich meine, die Raten für psychische Erkrankungen schießen hoch. Das liegt alles an dieser Angst, die getriggert wird durch die fehlende Kontaktaufnahme, durch die fehlende Verbindung, durch das fehlende Miteinander, durch eine Kommunikation, die nur noch ein Schlagabtausch ist, ne? Also will auch gar keiner mehr kommunizieren. Irgendwann schauen wir uns alle nur noch ruhig an. Vielleicht ist es besser, aber weiß ich nicht. Also ich finde halt, wir müssten wieder dieses Sicherheitsgefühl entwickeln dürfen, alle miteinander, in dem Miteinander. Und viele halten sich Tiere, weil Tiere natürlich die besten Regulatoren sind, weil sie per se keine Sprache haben. Das ist der einzige Unterschied. Und dieses Bewertungssystem nicht, was wir Menschen haben, ne? Deswegen stuft das Nervensystem Tiere auch als super Regulatoren ein, als sicher. Und deswegen halten sich viele Leute viele. Die reden viel mehr mit ihren Katzen, Hunden und sind damit super glücklich. Und das verstehe ich auch vollkommen, weil das einfach mit Menschen, mit den Werten und mit dieser Reizüberflutung und den wenig kognitiven Kapazitäten, die man dadurch noch hat, auch mit dieser Wissensflut, nicht mehr handelbar ist, ne? Für uns alle und ganz besonders für die neurodivergenten Menschen. Also ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen was mitgeben über die Regulierungsmechanismen des Nervensystems und man merkt es dann eben, wie dysreguliert man ist, vor allen Dingen im Autismusbereich, wenn die Grundfunktionen schon so außer Rand und Band sind, die Grundbedürfnisse nicht mehr erfüllt werden, wie das Essen fällt schwer, das Schlafen fällt schwer, das sich Konzentrieren fällt schwer, die Ausscheidungen sind nicht mehr kontrollierbar. Solche Sachen, dann ist echt Vorsicht geboten. Ja, wenn ihr das beobachtet, dann ist das Nervensystem eigentlich schon sehr dysreguliert und braucht dringend meistens nonverbale und oft auch nicht kuscheln, sondern eher ein bisschen Distanz, aber auch eine liebevolle und ein Austarieren, was davon von jedem gut ist, denn nehmen ja sehr viel über unsere Sinne wahr und der eine braucht mehr sinnliche Reize und fühlt sich damit besser und der andere braucht weniger. Ja, also manche mögen gern diese Überstimulation eines gewissen Sinnes. Sinn führt bei den einen zur Entspannung und bei dem anderen genau andersrum. Der mag eher weniger von dem Reiz, also zum Beispiel angefasst jeden. Manche Leute brauchen Druck und wollen kuscheln. Manche Leute brauchen Distanz und wollen möglichst gar nicht angefasst werden. Das ist so das Klassische und das, glaube ich, essentiellste Beispiel bei Autismus und auch beim Reden. Das ist dann schon alle eher weniger verbal kann das System einfach auch gar nicht mehr verarbeiten, die Informationen. Das ist dann einfach so überlastet mit der ganzen Angst und mit dem Überlebensmodus, in dem dann nicht mehr zugehört werden kann, in dem nicht mehr richtig gefühlt werden kann, in dem auch mit den Sinnen nicht mehr richtig wahrgenommen werden kann. Das ist ein ganz normaler Mechanismus, dass der Körper dann so überlastet ist, das Gehirn ist überlastet, dass nicht mehr richtig gefühlt, nicht mehr richtig wahrgenommen wird. Und meistens, wenn du dann nochmal im Nachgang mit jemandem, der in so einem Überlebensmodus, in so einer Starre war, danach nochmal nachfragst, was der da wahrgenommen hat, wie der die Situation wahrgenommen hat, das wird oft ein ganz anderes Bild geben, wenn er überhaupt noch was wahrgenommen hat. Es gibt da nämlich auch viele, die haben Blackouts oder wissen es einfach per se nicht mehr. Aber wenn was da ist, dann wird es einfach was anderes sein, als vielleicht die Realität war. Und das ist nicht falsch, ne? Und das gilt es auch als nicht abzuwerten, vor allen Dingen bei Kindern, sondern es ist okay, es macht nichts, und zu verstehen, dass das Nervensystem, das Autonome, die Wahrnehmung, das Denken, das Lernen steuert. Und lieber immer überlegen, wie du in die Regulation kommen kannst von dieser Dysregulierung, ja? Wie du das Nervensystem wieder in Sicherheit bringen kannst. Sicherheit, das A und O. Sicherheit durch Regulation, durch Koregulation bei den Eltern, Koregulation von lieben Menschen, Koregulation von Tieren. Oder wenn Koregulation einfach da nicht möglich ist mit Menschen, eben mit Atmung, Meditation, mit Teepause, mit einem warmen Bad, mit einer Wärmflasche. Alles, was gut tut, ist eine Form, die das Nervensystem runterfahren lässt und reguliert. Die Dosis macht es dann halt immer nur, ne? Also es ist sowohl im Negativen, man sagt ja so schön, die Dosis macht das Gift, als auch im Positiven, zum Glück in Anführungszeichen. Man darf sich da halt eben wieder die Zeit nehmen, sich aufzubauen und mit einem hochreaktiven Nervensystem, wie im Fall von ADHS, Autismus, von ADHS, von PDA, all diesen Fällen geht es halt permanent hoch und runter, das Nervensystem. Das ist ganz krasse, also es ist natürlich immer am Schwingen, aber das sind da so ganz krasse Schwingungen, da kann es von einer Sekunde auf die andere was ganz anderes brauchen, und da mitzuhalten, ist als Eltern, als Betroffener, als im Umfeld wirklich eine große Herausforderung. Und wir dürfen aber auch wieder lernen, dass wenn wir uns alle ein bisschen besser regulieren und alle unseren Beziehungsaufbau und unseren Verbindungsaufbau wieder sicherer gestalten, liebevoller gestalten, menschlicher gestalten, dass wir dann auch gar nicht mehr so die Riesenprobleme für manche Menschen haben. Ja, dann sind alle Neurodivergenten nicht mehr so belastet. Ja, es belastet per se alle Menschen, dass das soziale Miteinander nicht mehr so gelebt werden kann, wie es ursprünglich gedacht war und wie es das Nervensystem braucht, auf Sicherheit. Sicherheit im Miteinander, Koregulation. Nur da kann sich das Nervensystem regulieren, mit Menschen, mit Tieren. Und wenn es nicht mit Menschen geht, müssen wir es halt kurzfristig jetzt mal mit Tieren lösen. Aber ich würde uns schon allen wünschen als Menschheit, dass wir da wieder in einen sicheren Zustand, ein sicheres Miteinander finden, um auch unsere Konflikte im Außen zu lösen. Dann wird die Welt wieder ruhiger und ich glaube für uns alle besser. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn. So viel zum Thema Regulation. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was mitgegeben, und ich kann nicht das ganze Feld abdecken. Ich kann auch nicht... wollte jetzt auch nicht zu tief in mein Nähkästchen oder aus meinem Leben plaudern, und ich bin heute auch ein bisschen dysreguliert. Ich hoffe, ich habe die Gedankensprünge nicht so weit gemacht und ihr konntet es nachvollziehen und verstehen, weil mein Hirn ist heute auch schon ein bisschen Racing Power. Und insofern, ja, die Neurodivergenten unter euch werden wahrscheinlich weniger Themen haben, es nachzuvollziehen und zu verstehen, weil es einfach auch dieses Double-Empathy-Problem ist. Neurotypische Menschen und neurodivergente Menschen finden einfach manchmal nicht den Zugang zueinander, weil es einfach zwei verschiedene Denk- und Wahrnehmungswelten sind. Und wenn wir eine gewaltfreie Kommunikation hätten und eine liebevollere Kommunikation und miteinander, wäre das, glaube ich, weniger das Thema. Aber wie gesagt, da dürfen wir hoffentlich alle wieder hinkommen. Lasst uns einfach alle zusammen dran arbeiten und uns auch immer wieder mal selbst daran erinnern, was es braucht. Das war für mich heute auch so eine Erinnerung, was es zu Regulation, vor allen Dingen zu Koregulation braucht und ja, für ein sicheres, wohltuendes Miteinander und somit auch für ein gesünderes Leben. Insofern macht's gut. Tschüss, ihr Lieben.